Und ich kenne sehr viele Gesichter, nicht mehr ganz so viele Namen. Aber vielleicht könnt ihr mir ja euren Namen noch einmal sagen nach dem Gottesdienst. Danke für die Erinnerung. Du bist mein Zufluchtsort. Das ist ein Lied, das ich wirklich von ganzem Herzen und mit Glauben singen kann. Gott ist mein Zufluchtsort und ich hoffe, er ist auch dein Zufluchtsort. Der Zufluchtsort, das ist das Zuhause, mein sicheres Daheim, wo ich mich wohlfühle. Und Andreas hat gesagt, ich wohne in Bruck, etwa 300 Meter in diese Richtung. Da habe ich seit Anfang April eine neue Wohnung, eine Wohnung, wo ich mich wirklich ganz wohlfühle, wo ich unglaublich fest ein Gefühl von, hier will ich Wurzeln schlagen, hier will ich zu Hause sein, hier will ich es mir einrichten habe. Ein intensives Gefühl. Und so eine Heimat, die haben wir auch alle bei uns im Herzen. Das ist wie ein Schneckenhaus, das wir immer mit uns überall hin mitnehmen können. Ein Haus, eine Wohnung, wo wir uns jederzeit zurückziehen können, auch wenn wir unter Menschen sind. Das ist der Ort in unserem Herzen, wo auch Gott wohnt. Bei Gott, da kann ich zu Hause sein. Und Gott wohnt in meinem Herzen, wenn ich ihm mein Herz dafür geöffnet habe und sagte, Gott, komm, zieh in mein Herz ein, wohne du in mir und dann kann auch ich in mir wohnen. Das ist eine kostbare Ressource, die wir haben. Und ich möchte mit dieser Predigt uns diese Ressource, die wir haben, wieder neu bewusst machen und ein paar Tools mit auf den Weg geben. Was können wir machen? Wie können wir beten, wenn wir eine Situation erleben, wo wir unsere Heimat, unsere innere Heimat verlassen, uns nicht mehr zu Hause fühlen, wenn uns zum Beispiel Worte hart zugesetzt haben, wenn uns Worte vertrieben haben. Wir lernen zuerst von David. David erlebt eine schwierige Situation im Leben und er schreibt in Psalm 7 darüber. Ein Mann namens Kusch aus dem Stamm Benjamin, der macht ihm das Leben schwer. Und weil Kusch so ein komischer Name ist und auch der Stamm Benjamin uns jetzt nicht so viel sagt, da dachte ich, wir nennen ihn doch einfach der Kuschi. Der Kuschi von Bern, sorry, es kann nicht der Kusch von Chur oben aber sein, das tönt irgendwie komisch und Gusch de la Genève, das geht auch nicht. Und was gibt's noch? Der Gucci vom Ticino, das geht auch nicht. Also nennen wir ihn den Kuschi von Bern. Er macht David das Leben schwer. Er macht ihm Vorwürfe und er verbreitet Verleumdungen über David. Wie wird sich David verhalten? Was macht das mit ihm? Wie kann er beten in einer Situation, in der ihm Worte hart zusetzen? Ich lese euch Vers 1 vor. Ein Lied im Shigayon-Takt von David. Er sang es für den Herrn als Antwort auf die Worte von Kusch, dem Mann aus dem Stamm Benjamin, vom Kuschi von Bern. Im Wort Shigayon steckt ein Verb, das kann man mit irren oder verirren übersetzen. Und wenn man den ganzen Psalm liest, dann merkt man, es ist eigentlich ein Lied für eine verwirrte Seele. Wie betet eine verwirrte Seele? Die wird nicht so poetisch beten wie ein schöner Psalm 23 und auch nicht so wohlformuliert wie ein Vaterunser. Eine verwirrte Seele, die betet auch ein bisschen verwirrt. Und so empfinde ich auch diesen Psalm 7. Es ist, ja, wenn wir laut beten, haben wir doch oft den Druck, wir müssen so gute, formulierte Gebete sprechen. Aber das muss nicht sein. Gott kennt unser Herz und er weiß, wie wir es meinen. Wir können nicht falsch beten. Also, es ist schlimm, wenn einem jemand etwas sagt, das einem verwirrt. Man muss ja immer wieder darüber nachdenken und man denkt so lange darüber nach, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, hat er doch recht? Vielleicht ist ja was Wahres dran. Es verunsichert zutiefst. Und irgendwann können sogar die Vorwürfe, die der andere mir macht, zu Selbstvorwürfen werden und dann mache ich mir selber das Leben schwer. Was tun in einer solchen Situation? Ich lese weiter in Vers 2. Jahwe, mein Gott, was tut David, wenn sein Herz von Worten verwirrt wird? David sucht mit einem Bekenntnis wieder den Boden unter den Füßen. Er sucht Halt. Und ein Bekenntnis, das ist etwas, zu dem kann ich stehen. Dann merke ich, ah, jetzt stehe ich wieder. Jetzt bin ich nicht mehr so verwirrt am Herumtreiben, sondern ich brauche etwas, an dem ich mich festhalten kann. Und das ist für David Jahwe, mein Gott. Ich stelle mir vor, wie er diese ersten paar Wörter singt, auf der Harfe ein paar Töne spielt und einfach mal diese Worte nachklingen lässt. Jahwe, mein Gott. Jahwe, mein Gott, das sage ich nicht nur Gott, das muss ich auch meiner Seele sagen. Die Seele vergisst das zwischendurch, dann musst du sie daran erinnern. Hey, Jahwe ist dein Gott, du hast dein Zuhause, komm zurück, erinnere deine Seele an solche Wahrheiten. Eine verwirrte Seele, die fühlt sich heimatlos, orientierungslos und bodenlos. Und dein Glaube hat den Auftrag, deine Seele an der Hand zu nehmen und zu sagen, komm, ich zeig dir, wo dein Boden ist, ich zeig dir, wo dein Daheim ist. Jahwe ist dein Gott, Jahwe ist mein Gott. Er steht zu dir und ich stehe zu ihm. Und dann singt David weiter. Bei dir suche ich Schutz. Rette mich vor allen, die mich verfolgen und befreie mich. Sonst zerfleischen sie mich noch wie die Löwen. Ja, sonst zerfetzen sie mich und keiner ist da, der mich rettet. So können sich Worte anfühlen. Worte können uns verfolgen, Worte können uns zerfetzen wie Löwen. Wer verfolgt uns denn? Was sind das für Worte, die uns verfolgen und zerfetzen? Wer sind diese Löwen? Das können Erniedrigungen sein, Beleidigungen, einfach Gemeinheiten. Es können auch hohe Ansprüche sein. Erwartungen, immer das Telefon abzunehmen, immer erreichbar zu sein. Die Erwartung, immer ausgeglichen zur Arbeit zu erscheinen und bitte auch immer nach der Arbeit ausgeglichen zu Hause in der Familie zu erscheinen. Solche Erwartungen, solche Ansprüche setzen unsere Seele doch unter großen Druck. Die verfolgen uns, die können uns das Leben schwer machen, uns zerfetzen. Ich lese weiter in Vers 4. Jetzt wird David ganz konkret und kommt auf seine Situation zu sprechen. Herr, mein Gott, wenn ich das wirklich getan hätte, wenn Unrecht an meinen Händen klebte, wenn ich dem Böses angetan hätte, der mit mir in Frieden lebt, oder wenn ich dem, der mein Feind ist, ohne Grund Schaden zugefügt hätte. Mal bis dahin. Er stellt es in Frage, habe ich es getan? Wenn es so gewesen wäre, was dann? Ja, dann soll der Feind mich verfolgen und einholen, dann soll er mein Leben zu Boden trampeln, ja, dann soll er meine Ehre in den Staub werfen. Gott, wenn etwas Wahres ist an den Anklagen, die dagegen mich erhoben werden, dann will ich auch dafür gerade stehen, dann will ich es in Ordnung bringen. So funktioniert die Gerechtigkeit bei David, so denkt er über die Situation nach. So können auch wir nachdenken. Ja, vielleicht ist etwas Wahres dran. Vielleicht habe ich übers Ziel hinausgeschossen und mich unmöglich verhalten. Aber dann kann ich hinstehen und mich entschuldigen, die Sache regeln, wieder gut machen. Aber in dieser Situation ist es anders. David spürt, was der Kuschi von Bern sagt. Das stimmt einfach nicht. Er hat nicht recht. Der wirft mir Dinge vor und verleumdet mich und das macht mir das Leben schwer und ich habe es nicht getan. Der Kuschi, der wirft ihm vor, du bist im Fall ein Hinterrücksli, gell? Du kommst dann hinten durch. So gemein, oder? Das ist David nicht. So ganz genau können wir aber die Situation, die David erlebt, nicht rekonstruieren. Sie wird auch nirgendwo in der Bibel erwähnt, diese Geschichte, die er erlebt. Aber es steht genug da, dass wir uns vorstellen können, wie sich das angefühlt hat und dass wir uns an eine eigene Situation, die wir erlebt haben, erinnern können. Vorwürfe, Beschuldigungen, vielleicht sogar Verleumdungen. Von den eigenen Eltern, von den Kindern, von Geschwistern, von Arbeitskollegen, vom Chef. Ich denke manchmal auch, was ein dreijähriges, trotziges Kind der Mutter sagt, du bist die dümmste Mutter, was geht? Ja, man kann darüber lachen, weil man weiß, diese Phase, die machen sie durch, aber hey, das ist, glaube ich, schon nicht so einfach, wenn das so ein kleines Kind einem an den Kopf wirft. Ich merke das auch als Lehrerin, wenn ich verglichen werde mit einem anderen Lehrer, wieso haben wir eigentlich bei Ihnen zeichnen und bei ihm? Ist nicht angenehm. Ja, weil der Stundenplan das vorgibt, du musst dich jetzt mit mir zufrieden geben. Punkt. Es sind ja wirklich auch verständliche Sachen, die manchmal einem die Seele verwirren oder verunsichern. Vorwürfe, Fragen, man stellt sich dann selbst in Frage. Ist etwas Wahres dran? Ist mein Zeichenunterricht so unmöglich? Nein, ich glaube nicht. Ich habe noch 22 andere Schüler und die kommen gern. Worte haben Macht. Sie können messerscharf und vergiftet sein. Auch wenn sie im freundlichsten Tonfall daherkommen, können Worte vergiftet sein. In Sprüche 12,18 steht, da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind wie Schwertstiche. Also auch einer, der ein Schwätzer ist, der einfach unmöglich viel schwatzt, viel Unsinn, viel Lärm, auch dessen Worte können Schwertstiche sein. Worte können verletzen. David ist ein Mann, dem die Gerechtigkeit sehr wichtig ist. Und so betet er, wenn an diesen Vorwürfen was Wahres dran ist, dann darf der andere als Ausgleich mir auch Schaden hinzufügen. Aber wenn nicht, und das steht dann in den folgenden Versen, die ich aber nicht mehr vorlese, es ist ein langer Abschnitt, wo seine Gedanken einfach kreisen, das könnt ihr selber nachlesen. Aber wenn nicht, dann soll der Schaden, den er mir wünscht, auf ihn zurückkommen. Das ist Gerechtigkeit im Alten Testament. Wie du mir, so ich dir. Es ist vielleicht auch ein Grundgesetz, das wir heute noch kennen. Wie einer in den Wald ruft, so kommt es zurück. Und das hat David schon begriffen. Aber er möchte ein reines Herz haben. Und so bespricht er sein Anliegen mit Gott, der sein Herz ganz gut kennt. Und Gott darf David korrigieren, er darf ihn verändern. Und diesem Gott vertraut er. Und er spürt in dieser Situation, Gott sieht mich auch gerecht oder Gott macht mich gerecht. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Es ist wieder gut. So schnell kommt man ja nicht zur Ruhe. Ich weiß nicht, wann David diesen Psalm geschrieben hat. Im Prozess oder im Rückblick auf den Prozess? Wie oft musste er das Lied singen, bis seine Seele Ruhe gefunden hat? 2-mal, 3-mal, 10-mal? Das dauert manchmal ganz schön lange. Und er schimpft ja auch in diesem Psalm über den Kuschi und weiß, ja, es ist einfach nicht fair. Das dauert eine Zeit. Das muss man verarbeiten. Aber im Gespräch mit Gott und indem er seiner Seele Mut macht, Jahwe ist mein Gott, komm zur Ruhe, komm nach Hause, wird es ruhig in seinen Gedanken. Und so hört auch dieser Psalm auf, wie viele andere Psalmen von David auch, mit Lobpreis. Doch ich will dem Herrn danken, weil er gerecht ist, und will den Namen Jahwe des Höchsten mit Liedern loben. Jetzt geht es spätestens nicht mehr. Jetzt geht es um die Gerechtigkeit von David. Er kann wieder von sich wegschauen hin zu Gott. Und das ist etwas Erlösendes. Wenn du das schaffst, von deinen Problemen wegzublicken auf das Gute, dann bist du eigentlich mit dem Prozess schon ziemlich am Ende angekommen und weißt, puh, bald geschafft, ich habe die Krise hinter mir. Doch ich will dem Herrn danken, weil er gerecht ist, und will den Namen Jahwe des Höchsten mit Liedern loben. Es gibt so viele Worte, die hart zusetzen, aber da gibt es auch schöne Worte. Und ein schönes Wort ist der Name Jahwe, auch der Name Jesus. Es sind schöne Namen, schöne Worte, die du im Gebet aussprechen kannst. Und dann kehrt auch wieder Dankbarkeit in deinem Herz ein. In Hohelied 1, Vers 3, da steht, sein Name ist wie ausgegossenes Salböl. Sein Name ist so wohltuend wie eine gute Bodylotion. Wie Salböl, das mich einschmiert und wo es wieder sanft und weich wird. Und in Sprüche 16, 24, da steht, freundliche Worte sind wie guter Honig, süß für die Seele und heilsam für den Körper. Ja, schöne und freundliche Worte, die tun gut. Wir schauen noch ein anderes Beispiel an, wie Worte die Seele verwirren und ihr hart zusetzen können. Es ist eine komplett andere Situation, die Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis erlebt. Dietrich Bonhoeffer ist Theologe und er sitzt während dem Zweiten Weltkrieg im Gefängnis. Und ganz offensichtlich ist Gott mit ihm dort. Er selber spürt das nicht immer, aber die Mitgefangenen, die merken, dieser Bonhoeffer, dieser Dietrich, der strahlt etwas aus, das nicht alle anderen Mitgefangenen ausstrahlen. Sie können das nicht einordnen, vielleicht haben sie nachgefragt, aber wir dürfen uns bewusst sein, wenn Gott in uns wohnt und wir auch in uns wohnen, das spürt man, das sieht man. Und vielleicht hat dir auch schon mal jemand gesagt, du strahlst einfach so etwas aus oder du bist so fröhlich oder was auch immer. Und das ist, weil Gott in dir wohnt. Die Mitgefangenen, sie beschreiben Bonhoeffer, er ist so toll, sie beschreiben ihn so bewundernd und was er alles so gut macht. Und diese positiven Worte, die verwirren Dietrich Bonhoeffer. Und er weiß gar nicht mehr, was ist jetzt überhaupt dran. Er ist verwirrt von guten Worten, stellt euch das mal vor, von Komplimenten. Er nimmt den Füli in die Hand und schreibt ein Gebet. Ich lese euch ein paar Abschnitte daraus vor. Wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selber von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung. Müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen. Wer bin ich? Der, oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer bin ich? Die zentrale Frage, wenn wir verunsichert, wenn wir verwirrt sind, wenn es uns nicht gut geht. Die Frage, die sich uns dann stellt, wenn wir nicht mehr in unserem Herzen zu Hause sind, sondern irgendwo um uns herum kreisen, das hören, dieses hören, jenes hören, die Gedanken in uns hören. Wenn wir uns nicht mehr getrauen, authentisch und bodenständig zu sein, dann kommt diese Frage: Wer bin ich denn eigentlich? Vielleicht hat Dietrich Bonhoeffer diese Frage mehrere Wochen bewegt, bis er eine Antwort fand. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Dein bin ich, o Gott. Das hat seine Seele wieder nach Hause geführt. Das hat ihm wieder Ruhe gegeben, dass er wieder bewusst gemerkt hat, die sagen das, ich fühle das, aber was zählt ist, dein bin ich, o Gott. Was sagen andere Menschen über dich? Was hast du schon alles in deinem kurzen oder sehr langen Leben gehört? Vielleicht Gutes, auch das kann dich stressen. Wie groß ist die Diskrepanz zwischen dem, was du gehört hast und dem, was du eigentlich selber in dir hörst, fühlst, was du selber wichtig findest? Das war bei Bonhoeffer eine Riesendiskrepanz. Von außen wirkt er fröhlich und ausgeglichen und innen hat er solch große Kämpfe und niemand hat es von außen ihm angesehen. Gott hat es gesehen. Wer bist du? Wer bin ich? Es hilft die Gewissheit, dein bin ich, o Gott. Es ist ein Zuspruch, der deiner aufgewühlten Seele zeigt, wo sie zu Hause ist, nämlich bei Gott, in deinem Herzen. Das gibt Orientierung und Halt. Hinzu kommt, dass Bonhoeffer im Gefängnis eingesperrt war. Wir sind es nicht. Wir können rausgehen. Das müssen wir unbedingt ausnützen. Ein Spaziergang in der Natur, ein bisschen auf einem Aarebänkli sitzen und dem Wasser zusehen und zuhören, das tut wirklich gut. In der Natur sehen wir die Schöpfung und spüren den Schöpfer, der all das gemacht hat. Die Natur bewertet uns nicht, beschreibt uns nicht und sie stellt keinerlei Ansprüche an uns. In der Natur können wir uns wieder als gut, als authentisch, als aufrichtig erleben. Bei einem Spaziergang durch die Natur können wir uns eingebettet und angenommen fühlen. Der Schöpfer, Jahwe, der nimmt uns an, der trägt uns. Er darf uns aber auch verändern. Unsere harten, versteinerten Herzen und Charakterzüge, die wir auch alle haben, austauschen gegen neue, weiche, sanfte Züge. Es kann jedoch gut sein, dass der eine oder die andere von uns, wahrscheinlich alle, auch mal harte Worte gegen andere gesagt haben. Dass wir auch Worte sagen, die anderen hart zusetzen. Manchmal sind wir uns dem ja nicht einmal bewusst. Dann geh auch in die Natur und lass dich auch tragen und auffangen. Denn wenn du bei dir bist, dann kannst du viel besser für Versöhnung einstehen. Dann fällt es dir einfacher, auf jemanden zuzugehen und dich zu entschuldigen. Geh in die Natur, bitte Gott um Vergebung und um einen guten Tipp, wie du diese Situation wieder gut machen kannst. Und spüre, wie Gott dein Herz verändern kann. Dass vielleicht jemand, der rechthaberisch und grob ist, jemand, der ein Vielschwätzer oder eine Vielschwätzerin ist, verändert wird und geduldig, empathisch und eine gute Zuhörerin wird. Wie können wir beten? wenn Worte uns hart zusetzen. Wohin können wir gehen? Was können wir tun? Ich fasse die Antworten noch einmal zusammen. Wir können Psalm 7 lesen und bekennen: Jahwe, mein Gott. Wir können in unserem Herzen, wo Gott wohnt, zu Hause sein und zur Ruhe kommen. Es ist so, wenn ich zu mir stehen kann, dann kann ich auch den anderen mit seinem Geschwätz stehen lassen. Wenn ich nicht zu mir stehen kann und selber die Balance verliere, dann muss ich das irgendwie ausgleichen, und das machen wir häufig, indem wir dem anderen auch eins rüberhauen. Also, geh in die Natur, lerne zu dir zu stehen, dann kannst du den anderen auch stehen lassen. Und denk immer daran, Gott steht zu dir. Stell du dich auch zu ihm und du stehst zu dir selbst. Zweitens, du kannst beten wie Bonhoeffer. Was auch andere über mich sagen, was ich auch selber über mich sage, wichtig ist, dass ich zu Gott gehöre. Wichtig ist, dass ich glaube, was er in Jesaja sagt: Du bist mein, ich habe dich erlöst, du gehörst zu mir. Und drittens, anstatt noch lange mit den Gedanken um die unangenehme Situation zu kreisen und zu kreisen und zu kreisen, verlass den Kreis und spazier geradeaus. Verlass diesen Gedankenstrudel, indem du dich in Bewegung setzt, indem du vorankommst. Und das geht in der Natur ganz besonders gut. Da begegnen wir Gott, unserem Schöpfer, der uns liebt, der uns aufblühen lässt, der uns erneuert. Wir sind diesen Worten nämlich nicht ausgeliefert und stehen ihnen machtlos gegenüber. Wir können etwas tun. Du kannst Haltung einnehmen und du kannst hinstehen. Wir haben das zweite Lied gesungen: Mit erhobenem Haupt stehen wir vor dir. Ja, wenn wir Lobpreis machen, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Phase, auch wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und es stressig war, Lobpreis, wo ich mir genau das sage: Vor Gott darf ich mich wieder aufrichten, weil er zu mir steht. Lobpreis hilft. Wir singen noch einmal ein Lied, das das gesamte Predigtthema noch einmal aufnimmt. Und streck doch jetzt deinen Rücken und entspann deine Schultern, entspann dein Gesicht und genieße, dass Gott zu dir steht. Genieße diese Melodie, genieße den Liedtext, lass es deiner Seele gut gehen und lass dein Glaube stark werden mit diesem nächsten Lied. Herr, wohin sonst sollen wir gehen?